Angesichts der Vielfalt von Kirchen, Freikirchen und Sekten ist die Frage wichtig, wie sieht die christliche Gemeinde in biblischer Sicht aus? Auch wenn sich das urchristliche Gemeindeleben nicht einfach auf die heutige Zeit übertragen lässt, so besitzt doch jedes heutige Gemeinde- und Kirchenmodell in den neutestamentlichen Aussagen seinen bleibenden Maßstab und sein Korrektiv. Nicht alle Christen werden mir im Folgenden zustimmen. Dennoch denke ich, dass die aufgezeigten neutestamentlichen Grundlinien eine Hilfe zur Klärung und zur Gewinnung eines eigenen Standpunktes in der so wichtigen Gemeinde- und Kirchenfrage sein können. Die erste neutestamentliche Grundlinie lautet: Die Gemeinde ist Gottes Werk. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. So lesen wir es in 1. Korinther 3, Vers 5 bis 10. Die Gemeinde ist also Gottes Ackerfeld und Bau. Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, sind gewürdigt, bei diesem Bau mitzuwirken. Aber ohne Gottes Gnade können sie nichts tun. Wo dies nicht beachtet wird, wo Gemeinde nur als menschliche Organisation angesehen wird, da entsteht ein Widerspruch zu dieser fundamentalen Aussage über die christliche Gemeinde, nämlich, dass sie trotz aller menschlichen Mitwirkung einzig und allein Gottes Werk ist. Wo dies übersehen wird, bleibt aller menschlicher Aktivismus Leerlauf und führt in die Irre. Demgegenüber ist es wichtig, Gott um seine Wegweisung für den Gemeindebau zu fragen, im Gebet, durch Studium in seinem Wort und mit der Bereitschaft, falsche Vorstellungen über Kirche oder Gemeinde korrigieren zu lassen. Die zweite neutestamentliche Grundlinie lautet so: Die christliche Gemeinde ist die Gemeinde Jesu Christi. Er ist das Fundament seiner Gemeinde. In Matthäus 16, Vers 18 spricht Jesus Christus zum Apostel Petrus: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Diese Stelle wird gern zur Begründung des Papstprimats, also der Vorherrschaft des Papstes, herangezogen. Dabei sollte allerdings nicht übersehen werden, dass es hier zunächst einmal um den Christusprimat, also die Herrschaft Jesu Christi, geht. Christus will seine Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist die Gemeinde Jesu Christi. Sie gehört ihm und niemandem sonst. Alle Funktionen, die Menschen in dieser Gemeinde wahrnehmen, sind nur ableitbar aus der Vollmacht und Beauftragung durch Jesus Christus. Dies wird auch deutlich aus dem Wort des Apostels Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund, im Griechischen Themelios, kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus Christus selber also ist das Fundament seiner Gemeinde. Die Gemeinde wird mit einem Haus verglichen, das auf dem Fundament Jesus Christus errichtet wird. Ein anderes Fundament ist nicht tragfähig. Die dritte neutestamentliche Grundlinie lautet: Eine Fülle von Bildern weist auf die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde hin. In seinem Buch Bilder der Gemeinde listet Paul S. Minear 96 biblische Bilder und Bildbegriffe auf, die das Wesen der Gemeinde und ihrer Glieder beschreiben. Sie sind folgenden Bereichen entnommen, die Bibelstellen lasse ich nur nachfolgend aus Zeitgründen weg, sie sind aber sehr zahlreich. Also aus folgenden Bereichen: Schöpfung, Landwirtschaft, Fischerei, Küche, Bauwesen, Familienleben, Heiratsbrauchtum, Kultus, Gerichtswesen und verschiedene Begebenheiten. Die meisten Bilder betonen dabei die Verbundenheit zwischen Christus bzw. Gott und seiner Gemeinde. Als Beispiele seien genannt die Gemeinde als Gottes Ackerfeld, als Gottes Bau, als Braut Christi, als Gottes Volk, als Tempel Gottes, als Gottes Stadt, als neue Schöpfung, als Christi Leib, als Christi Haus und als Christi Priesterschaft. Im Folgenden greife ich drei wichtige Bilder heraus. Erstes Bild: Die christliche Gemeinde ist das Volk Gottes. Dieses Bild mit seinen zahlreichen verwandten Bildern, etwa vom Tempel, der Stadt Gottes, der Priesterschaft, dem auserwählten Geschlecht, den 12 Stämmen und anderem, bringt die historische Verbindung mit dem alten Bund, mit Israel, zum Ausdruck. Während beim Sinai-Ereignis nach Exodus 19 noch das ganze Israel als Gottes Volk betrachtet wurde, ging diese Bezeichnung später auf den Rest über, der Gott treu geblieben war. Dieser Restgedanke wiederum fand seine Erfüllung in der neutestamentlichen Gemeinde, die als das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, durch die Begnadigung in Christus das neue Volk Gottes darstellt. So lesen wir in 1. Petrus 2: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Der Unterschied zwischen der christlichen Gemeinde und dem alten Bundesvolk Israel liegt zum Beispiel in folgenden Punkten. Auch hier muss ich wiederum die biblischen Stellen weglassen. Israels Berufung ist irdisch, die Berufung der Gemeinde ist himmlisch. Israel betet Gott im Tempel an, die Gemeinde betet zu Gott im Geist. Israel erwartet seine Wiederherstellung im verheißenen Land, die Gemeinde wird beim Herrn sein alle Zeit. Zwischen Israel und der Gemeinde besteht jedoch auch eine Kontinuität, weil viele Juden an Jesus als den Messias glauben und die Gemeinde sowohl aus bekehrten Juden als auch aus bekehrten Heiden besteht, wie etwa in Epheser 2 deutlich wird. Nun zum zweiten Bild von der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Immer wieder wird die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde mit einer Verlobung oder Ehe verglichen. Die Ehe ist das Geheimnis, bei dem die zwei ein Fleisch werden, das Symbol innigster Verbundenheit. So wird Christus als der Bräutigam bezeichnet, der die Seinen zum Hochzeitsmahl lädt, der die Jungfrauen erwartet, die das Öl für ihre Lampen bereithalten, der wiederkommen wird, um die Gemeinde, das himmlische Jerusalem, wie eine geschmückte Braut zu empfangen. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 11 an die Korinther: Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Diese reine Jungfrau ist die Gemeinde, die, im Blut des Lammes gewaschen, einst ohne Flecken und Runzeln ihrem Herrn entgegengehen darf. Das dritte Bild über die Gemeinde: Die Gemeinde ist der Leib Christi. Dieses Bild stellt die höchste Steigerung im Blick auf die Einheit zwischen Christus und der Gemeinde dar. Christus ist das Haupt, die Gemeinde die Gesamtheit seiner Glieder. Beides gehört untrennbar zusammen. Christus will nicht ohne die Gemeinde existieren. Die Gemeinde kann nicht ohne Christus existieren. Der Leib Christi ist der gekreuzigte Leib. Als ein solcher hat die Gemeinde an Christi Leiden Anteil. Der Leib Christi ist ein reiner Leib. Als ein solcher sollen sich auch die Glieder der Gemeinde reinhalten und etwa die Unzucht fliehen. Der Leib Christi ist ein herrlicher Leib. Als ein solcher wird auch die Gemeinde an Christi Herrlichkeit Anteil bekommen. Nun komme ich zur vierten neutestamentlichen Leitlinie über die Gemeinde. Die christliche Gemeinde ist nicht nur erbaut auf Christus, sondern auch erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zum oben Gesagten zu sein. Aber man muss bedenken, dass die Autorität der Apostel und Propheten eine abgeleitete Autorität ist. Nur so lässt sich das Bild in Epheser 2 verstehen, wo es heißt: So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung im Geist. Wenn auch die Apostel und Propheten als Gesandte und Bevollmächtigte Jesu Christi das Fundament der neutestamentlichen Gemeinde darstellen, so bleibt doch Jesus Christus selber der Eckstein, der den ganzen Bau zusammenhält und ohne den der Bau nicht bestehen kann. Jesus Christus hat die Apostel und Propheten mit dem Bau seiner Gemeinde beauftragt, weil er selber nicht sichtbar auf der Erde geblieben ist. Aber er hat seinen Geist gesandt, durch den er sie beim Gemeindebau leitet. Die fünfte neutestamentliche Leitlinie lautet: Unter den Aposteln nimmt Simon Petrus eine besondere Stellung ein. Unter den Aposteln ragt einer besonders hervor, Simon Petrus. Zu ihm spricht Jesus das bereits oben zitierte Wort: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und weiter heißt es in Matthäus 16: Ich will dir des Himmels Schlüssel geben, und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Was ist nun mit dem Felsen gemeint, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will? Traditionell werden drei unterschiedliche Deutungen vertreten. Die erste Deutung lautet: Petrus ist der Fels. Diese vor allem von katholischen Theologen vertretene Deutung würde sich erklären aus dem Wortspiel im Griechischen Petros, Petra. Petros, männlich, der Name, den Jesus seinem Jünger Simon gibt, bedeutet Kieselstein, beweglicher Stein. Während Petra weiblich den größeren Felsen, das Felsmassiv, bezeichnet. Aus der unterschiedlichen Wortwahl Jesu könnte allerdings auch gefolgert werden, dass Petros und Petra sich nicht auf dieselbe Person oder Sache beziehen. Die zweite Deutung lautet deshalb folgendermaßen, und sie wird von vielen evangelischen Exegeten vertreten: Sie deuten Petra auf Christus. Petrus sei nur ein kleiner Fels, während die Gemeinde auf Jesus Christus als das wahre Felsenfundament gebaut werde. Diese Deutung befindet sich in Übereinstimmung mit vielen weiteren Stellen, die Jesus Christus als das Fundament, den Eckstein und den Felsen der Gemeinde bezeichnen, etwa in 1. Korinther 3, Epheser 2, 1. Korinther 10. Dennoch lässt auch diese Erklärung die Fragen offen, warum Jesus, wenn er dies alles gemeint hätte, an dieser Stelle nicht deutlicher auf sich selber als den Felsen hingewiesen hat. Grammatisch und auch vom Textzusammenhang her, nämlich von der Binde- und Lösegewalt des Petrus, lässt sich die Deutung auf die Petrusautorität nicht völlig ausschließen. Eine weitere dritte Deutungsmöglichkeit lautet: Der Felsen ist das Bekenntnis des Petrus. Gemeint ist das Messias-Bekenntnis, welches Petrus unmittelbar vorher abgegeben hat, indem er sagte: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. In der Tat ist dieses Christusbekenntnis grundlegend für die Entstehung der christlichen Gemeinde. Überall, wo sich Menschen zu Jesus als dem Messias und Sohn Gottes bekennen, ist christliche Gemeinde vorhanden. So lesen wir in 1. Johannes 4: Wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Martin Luther und viele Kirchenväter, zum Beispiel Augustin, Justin, Kyrill, Chrysostomos, haben diese Deutung bevorzugt. Dennoch kann auch dieser Lösungsversuch aus den oben genannten Gründen nicht restlos befriedigen. Für bedenkenswert halte ich daher die Idee von Alfred Kühn, die vierte Deutung, davon auszugehen, ich zitiere aus seinem Buch Gemeinde nach Gottes Bauplan, dass jede der drei vorgeschlagenen Lösungen einen Teil der Wahrheit enthält. Zitat Ende. Nach Kühn ist das Haus der Gemeinde, Zitat, gleichzeitig gebaut auf den Felsen Christus, so dann auf Petrus, den ersten Stein des Gebäudes, und auf das Bekenntnis, das er soeben abgelegt hat und durch das er ja erst Petrus wurde. Petrus ist der erste, aber nicht der einzige auf den Felsen gelegte Stein, denn die Gemeinde ist auferbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Soweit Alfred Kühn. Kühn hält somit durchaus am Primat des Petrus fest, betrachtet diesen aber als zeitgebunden und stellt ihn unter den umfassenderen Primat Jesu Christi. Er schreibt: Welche Auslegung man auch annehme, so handelt es sich auf alle Fälle um einen zeitgebundenen Auftrag, der von Petrus in seinem Leben erfüllt wurde und nicht um ein übertragbares Vorrecht. Zitat Ende. Der Primat des Petrus zeigte sich etwa darin, welche Rolle er im Jüngerkreis einnahm. Vor allem darin, dass er an Pfingsten der Erste war, der, erfüllt vom Heiligen Geist, zahlreiche Menschen zum Glauben an Jesus Christus rief und damit die Gemeinde neu und umfassend konstituierte. Zugleich spricht das Neue Testament immer wieder deutlich von den Fehlern und Mängeln des Petrus, zum Beispiel in Matthäus 26, Johannes 18 und Galater 2. Eine apostolische Sukzession, also Amtsnachfolge durch Handauflegung, als Voraussetzung des Papsttums lässt sich aus Matthäus 16 genauso wenig folgern wie die Annahme einer päpstlichen Unfehlbarkeit. Nun komme ich zur sechsten Leitlinie des neutestamentlichen Gemeindeverständnisses. Zur Gemeinde gehört, wer zu Jesus Christus umgekehrt und durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist, zum neuen Leben in Gott. Aus dem Neuen Testament geht deutlich hervor, dass zur Gemeinde im eigentlichen Sinn nur solche Menschen gezählt wurden, die zu Jesus Christus gehörten. Der Apostel Paulus etwa hat seine Gemeindebriefe folgendermaßen adressiert. Einige Beispiele: An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen zu Rom, der Gemeinde Gottes zu Korinth, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen denen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, den Heiligen und Gläubigen an Christus Jesus, allen Heiligen in Christus Jesus zu Philippi, den Heiligen zu Kolosse und den gläubigen Brüdern in Christus, der Gemeinde in Thessalonich, in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heilig, hebräisch kadosch, griechisch hagios, im biblischen Sinne bedeutet zu Gott gehörig, für Gott ausgesondert. Heilig wird man durch das Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz und die Annahme dieses Opfers im Glauben. Wer das Sühneopfer Jesu Christi im Glauben annimmt und sich ganz auf die Seite seines Erlösers rufen lässt, vollzieht einen Herrschaftswechsel. Er tritt aus dem Reich Satans, der Sünde und des Todes heraus und wird eingegliedert in das Reich Jesu Christi, der Gerechtigkeit und des ewigen Lebens. Diesen Herrschaftswechsel bezeichnet die Bibel mit Umkehr, griechisch Metanoia, hebräisch Juv. Als die Volksmenge beim Pfingstereignis die Apostel nach der geisterfüllten Predigt des Petrus fragte, was sollen wir tun? Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße, und ein jeglicher lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Lasset euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Apostelgeschichte 2. Durch die Abkehr vom alten Leben, die Umkehr zu Jesus Christus und die Taufe auf seinen Namen werden Menschen der Gemeinde eingegliedert. Wer zu Jesus gehört, hat seinen Geist empfangen. Und dieser Geist hat ihn wiedergeboren zu einem neuen Leben. So heißt es in Johannes 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in Epheser 1, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und in Römer 8, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nun kommen wir zur 7. neutestamentlichen Leitlinie. Sie heißt, getauft werden in der Regel Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Einige Stellen lassen die Möglichkeit einer unmündigen Taufe zumindest offen. Die Kinder- oder Säuglingstaufe wird im Neuen Testament weder ausdrücklich gelehrt noch verwehrt. Die Taufe wird im Neuen Testament im Unterschied zum Glauben nicht als heilsnotwendig betrachtet. Es heißt in Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Taufe ist in der zweiten Satzhälfte nicht genannt. Dennoch stellt die Taufe eine wichtige Zeichenhandlung für die Aufnahme in die christliche Gemeinde dar. Im Neuen Testament wird explizit nur von der Taufe gläubiger Menschen berichtet, nicht von der Taufe unmündiger oder gar Unbekehrter. Der Ablauf ist in der Regel so: Der Betreffende hört die Botschaft vom Heil, kehrt zu Jesus Christus um, glaubt an ihn und wird getauft. Diese Reihenfolge finden wir beim Volk an Pfingsten, beim äthiopischen Schatzmeister, bei Saulus, bei Crispus und anderen, wie es in der Apostelgeschichte berichtet wird. Es gibt jedoch auch Stellen, welche die Möglichkeit einer unmündigen Taufe zumindest als möglich erscheinen lassen. In erster Linie sind hier die sogenannten Oikos-Formeln mit seinem ganzen Hause zu nennen. Etwa in Apostelgeschichte 16, wo wir lesen, wie der Kerkermeister von Philippi die Apostel fragt, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort Gottes und allen, die in seinem Hause waren. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsbald und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. Zitat Ende. Hier fällt auf, dass sich die Apostel zunächst an den Kerkermeister als das Oberhaupt seines Hauses, als Pater Familias, wenden. Er und die Seinen hören das Wort, aber es wird nur erwähnt, dass er gläubig wird. Dennoch veranlasst er, dass sich alle taufen lassen. Er hat über sein Haus auch hier die Befehlsgewalt. Freilich handelt es sich hier nur um ein Argumentum e silentio, also ein Argument aus dem Schweigen heraus und nicht um eine ausdrückliche Bestätigung der Kinder- oder Säuglingstaufe. Ähnliches gilt für Stellen wie Matthäus 28, Vers 19 und 20. Da heißt es, gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft, es steht hier das Partizip baptizontes, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie alles halten lehrt, was ich euch befohlen habe. Hier sind zwar die Völker als Kollektiv angesprochen, was bedeuten könnte, dass die Taufe auch Kinder und Säuglinge einschließt. Doch kann die Taufe, gerade wegen der Verbindung mit dem Lehren, auch selektiv verstanden sein. Menschen aus allen Völkern sollen zu Jüngern werden, sowie Taufe und Lehre empfangen. Ich persönlich bedauere, dass wegen dieser Frage so viel Spaltung unter Christen entstanden ist. Entscheidend ist und bleibt meines Erachtens der persönliche Glaube und nicht der Zeitpunkt der Taufe. Nun kommen wir zur nächsten neutestamentlichen Leitlinie. Achtens, Ungläubige haben Zugang zur Gemeinde, sie gehören aber nicht im eigentlichen Sinne zu ihr. Schon in neutestamentlicher Zeit stellt die Gemeinde ein Corpus permixtum, also einen vermischten Leib, dar. Die reine Gemeinde hat es nie gegeben. Der erste Johannesbrief spricht von Menschen, die von uns ausgegangen sind, aber nicht von uns waren. Sie werden als Wiederchristen bzw. Antichristen bezeichnet. In 1. Korinther 14 ist von Ungläubigen oder Unkundigen die Rede, die in die Versammlungen hineinkommen konnten und die ekstatischen Phänomene, vor allem das Zungenreden in Korinth, nicht verstanden. Die neutestamentliche Gemeinde ist somit nicht streng in sich geschlossen. Das wäre auch gar nicht möglich, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Trotzdem sind die Gemeindeglieder zumindest formell daran erkennbar, dass sie sich zu Jesus Christus als ihrem Herrn bekennen und sich auf seinen Namen haben taufen lassen. Taufe und Glaube gehören zusammen. Der Glaube wird im Bekenntnis verbürgt. So heißt es in Römer 10, wenn man von Herzen glaubt, dann wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, dann wird man gerettet. Nun die neunte neutestamentliche Leitlinie. Die Glieder der Gemeinde sind der Leib Christi. Sie sind mit unterschiedlichen Geistesgaben beschenkt. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi. So heißt es in Epheser 4, lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, dadurch ein jegliches Glied dem anderen kräftig Handreichung tut nach seinem Maße und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Von diesem Bild her ergibt sich das Wesen der Gemeinde als ein Organismus, in dem alle Glieder zusammenwirken zum gemeinsamen Nutzen und im Gehorsam gegenüber dem Haupt. Das Band, welches sie zusammenhält und anspornt, ist die Liebe. Wie im körperlichen Leib, so soll es auch in der Gemeinde sein. Jedes Glied ist anders und hat unterschiedliche Gaben. Und doch sollen alle diese Gaben und ihre Träger zusammenwirken in der Unterordnung unter Christus, das Haupt und zum gemeinsamen Wohl und Nutzen der Gemeinde. In 1. Korinther 12 lesen wir, es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Dienste, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket alles in allen. In einem jeglichen offenbaren sich die Gaben des Geistes zu gemeinsamem Nutzen. Die Urgemeinde war eine charismatische Gemeinde im besten Sinne dieses Wortes. Jeder hatte die Möglichkeit, seine Gaben konstruktiv und kooperativ einzubringen. Wie 1. Korinther 14 deutlich macht, war der Gottesdienst keine Ein-Mann-Veranstaltung, sondern geschah unter der Beteiligung vieler. Wir lesen dort, Wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeglicher einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat Offenbarung, er hat Zungenrede, er hat Auslegung. Lasset es alles geschehen zur Erbauung. Zugleich werden in 1. Korinther 14 Leitlinien für einen geordneten Ablauf gegeben, denn es gilt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Nun nenne ich das 10. Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde. Als Ekklesia wird die universale, die lokale und die Hausgemeinde bezeichnet. Daneben gibt es die Gemeinde aller Zeiten. Zunächst die universale Gemeinde. Gemeinde ist die Gemeinschaft aller Gläubigen im universalen, umfassenden Sinn, so etwa an folgenden Bibelstellen. Epheser 1 und Kolosser 1 wird Christus als das Haupt der Gemeinde bezeichnet. Christus will seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen, Matthäus 16. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit, 1. Timotheus 3. Gemeinde in diesem Sinn ist vor allem, aber nicht nur, eine unsichtbare, nicht erfassbare und nicht organisierbare Größe und ganz aus ihrer Verbundenheit mit Christus zu verstehen. Die Mitglieder dieser universalen, allgemeinen Gemeinde werden in der Bibel bezeichnet als Gläubige, Jünger, Nachfolger Jesu, Anhänger des Weges, Heilige, den Namen Jesu anrufende, Betende, Brüder inklusive Schwestern und Christen. Nun zur lokalen Gemeinde. Gemeinde ist die lokale Gemeinde, die konkrete Versammlung am Ort. In diesem Sinne begegnet sie häufig in den Briefeingängen und Briefschlüssen, wo ein genau erfassbarer Adressatenkreis angesprochen wird. So heißt es etwa an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Gemeinde in Thessalonich und so weiter. Bekannte Einzelgemeinden gibt es in urchristlicher Zeit zum Beispiel in Jerusalem, Antiochia, Ephesus, Rom, Korinth, Thessalonich und Philippi. Unter diesen Gemeinden besitzt die Gemeinde in Jerusalem als erste Gemeinde einen gewissen Primat, was ihr Ansehen und das ihrer Apostel betrifft. Dieser Primat wird jedoch nicht im Sinne einer Vorherrschaft der Jerusalemer über die anderen Gemeinden verstanden, sondern sie helfen einander zum gegenseitigen Nutzen als organische Dienstgemeinschaft des Leibes Christi. Von einem Primat der römischen Gemeinde ist im Neuen Testament nicht die Rede. Die spätere Primatsstellung beruht auf der Rolle der Stadt Rom als politisches Zentrum. Als Gemeinde kann ferner auch schon die Versammlung in einem Haus bezeichnet werden. Insbesondere aus größeren Städten wie Korinth ist die Existenz von Hausgemeinden bekannt, die offensichtlich neben oder als Teil der Gesamtgemeinde am Ort bestanden. So trifft sich zum Beispiel im Haus des Ehepaares Aquila und Prisca eine Hausgemeinde. 1. Korinther 16 lesen wir, es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Hause. Ähnliches gilt für andere Orte, etwa Kolosser 4, grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und an Philemon und an die Gemeinde in deinem Hause wird der Philemonbrief adressiert. Auch die ersten Christen in Jerusalem trafen sich nicht nur im Tempel, sondern daneben hier und dort in den Häusern. Apostelgeschichte 2. Mehrere Orts- oder Hausgemeinden zusammen bilden dann die Gemeinden einer Region. Für diese begegnen im Neuen Testament Sammelbegriffe wie die Gemeinden in Galatien, die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Von einer organisatorischen Zusammenfassung solcher Gemeinden in Gemeindebünden oder Kirchen ist im Neuen Testament noch nicht die Rede. Schließlich kann unter Gemeinde auch die Gemeinde der Heiligen aller Zeiten verstanden werden. Ein solches Gemeindeverständnis geht bis auf den alten Bund, ja bis zu den Gerechten seit Anbeginn der Schöpfung zurück. Darauf deutet vor allem Hebräer 11 und 12 hin, wo von den alttestamentlichen Glaubensvätern und Müttern als Wolke der Zeugen, als Vorfahren im Glaubensleben die Rede ist. Zur neutestamentlichen Gemeinde wird gesagt in Hebräer 12, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und nun das 11. Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde, die Gemeindezucht. So formuliere ich, wo krasse Irrlehre oder ethisches Fehlverhalten ohne Aussicht auf Umkehr auftritt, wird Gemeindezucht geübt. Die neutestamentliche Gemeinde war zwar keine reine Gemeinde aus lauter Heiligen, aber sie war doch an dem Ideal orientiert, nur Gläubige als ihre eigentlichen Glieder anzusehen. Ungläubige und Unkundige hatten zwar Zutritt zu ihr, aber es sollte ihnen nicht erlaubt sein, sie mit ihrem Sauerteig zu durchsäuern, und das heißt, evangeliumswidrige Lehr- und Lebensauffassungen in die Gemeinde hineinzutragen. Das würde das Wesen der Gemeinde pervertieren. Deshalb warnt der Apostel Paulus im klassischen Kapitel über Gemeindezucht 1. Korinther 5, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Dieses Hinaustun des alten Sauerteigs, und das heißt, eines dem alten Äon der Sünde und des Todes verhafteten Lebens und Lehrens, dieses Hinaustun bezieht sich nicht auf die Welt allgemein. Vers 10 heißt es ja, sonst müsstet ihr die Welt ja räumen, sondern es bezieht sich auf Menschen, die in der Gemeinde leben und andere mit ihrem falschen Reden und Tun anstecken würden. Deshalb mahnt der Apostel in 1. Korinther 5, ihr sollt nicht mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Bei all diesen Sünden gibt es die Möglichkeit zur Umkehr und zum Neuanfang im Glauben und christlichen Leben. Das Hinaustun aus der Gemeinde sollte daher nicht zu schnell erfolgen, sondern erst nach gründlichen Gesprächen mit dem Betroffenen. In Matthäus 18 ist die Vorgehensweise im Fall von offensichtlicher Schuld in drei Stufen beschrieben. Ich zitiere: Sündigt dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, dann sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Man beachte, dass unmittelbar vor dieser Gemeinderegel im Matthäusevangelium das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt wird. Dieses schließt mit dem Satz: So ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Das Ziel auch der Gemeindezucht ist daher, neben dem Schutz der Gemeinde vor Verführung und vor der Verlästerung ihres Zeugnisses, die Zurechtbringung und Rettung des Ermahnten oder Ausgeschlossenen. Deutlich kommt dies auch in 1. Korinther 5 zum Ausdruck, wenn der Apostel schreibt: Wenn ihr in dem Namen des Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Gemeindezucht ist somit letztlich ein eminent seelsorgerliches Anliegen. Sie ist nicht als Strafe zu verstehen, sondern als drastische Hilfe zur Sinnesänderung und zum Neuanfang mit dem Herrn. Bei der Übergabe an Satan, beim Hinaustun in den Machtbereich der Welt, soll das Fleisch, die Sarx, das heißt das alte sündige Wesen sterben, aber nicht der Leib, griechisch Soma, das steht nicht hier, in der Art mittelalterlicher Inquisitionen und Ketzerverbrennungen getötet werden. Das alte sündige Wesen also soll sterben, aber nicht der Leib verbrannt werden. Gemeindezucht soll und kann nicht bei jeder Sünde geübt werden. Dann wären die Gemeinden schnell ausgestorben. Nein, sie wird gefordert und als notwendig befunden bei besonders schweren Fällen von Irrlehre und falschem Leben. Und zwar dann, wenn der Betreffende beständig in seiner Fehlhaltung beharrt und sie in die Gemeinde hineinträgt. Zur Verdeutlichung zitiere ich einige Beispiele, die in der Bibel ausdrücklich erwähnt sind. In 1. Korinther 5 nennt Paulus den Inzest, also die Inzucht, als eine schwere Form ethischer Verfehlung. Er schreibt: Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat? Genauso schlimm sind die Verfehlungen und Verführungen auf dogmatischem, also lehrmäßigem Gebiet, deren Vertreter der Apostel daher sogar mit dem Fluch belegt. In Galater 1 lesen wir: Wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Titus 3 heißt es: Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Und 2. Johannes 9-11: Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Soweit einige biblische Stellen hierzu. Wer darf nun Gemeindezucht durchführen und über den Ausschluss aus der Gemeinde entscheiden? Zum Ersten Gott selber. Er schließt Menschen durch sein unmittelbares Eingreifen, zum Beispiel Los oder Tod, aus seinem Volk oder seiner Gemeinde aus. Zum Zweiten haben die Berechtigung die von Gott beauftragten Führer des Volkes bzw. Leiter der Gemeinde. Zum Dritten die Gemeinde selber in ihrer Gesamtheit. Biblische Stellen muss ich jetzt aus Zeitgründen wiederum weglassen. Heute wird Gemeindezucht in vielen Kirchen, wenn überhaupt, dann nur in besonders krassen Fällen geübt. Zwischen Wahrheit und Lüge wird häufig eine breite Grauzone toleriert, die sich zum Schaden der Kirchen und Gemeinden auswirkt und zu verminderter geistlicher Kraft und Vollmacht beiträgt. Nun nenne ich die 12. Leitlinie der neutestamentlichen Gemeinde. Die Gemeinde und ihr Gottesdienst werden konstituiert durch Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 sind die unverzichtbaren Grundelemente des gemeinde- und gottesdienstlichen Lebens genannt. Da heißt es: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Zum Ersten, die Lehre der Apostel ist die Botschaft vom Heil durch Jesus Christus, von Jesus als dem Heiland. Ohne sie gibt es keine Gemeinde, die sich christlich nennen kann. Würde diese Lehre fehlen, dann wäre die Gemeinde eine Vereinigung wie jede andere, aber nicht die aus der Welt herausgerufene, die Ekklesia, die der Welt etwas zu bringen hat, was dieses sich selber nicht geben kann, nämlich Rettung von den Sünden und ewiges Leben. Zum Zweiten, Die Gemeinschaft ist ein ebenso unverzichtbares Element der christlichen Gemeinde. Denn die Gemeinde ist ein Organismus aus mehreren Gliedern mit Christus als Haupt. In diesem Organismus soll ein Glied dem anderen dienen. Ein freiwillig gewähltes Einzelchristsein kann zwar auch noch in der Gemeinschaft mit Christus als dem Haupt stehen, aber ohne die anderen Glieder wird es sehr schnell zum Torso und stirbt ab. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat daher den Satz geprägt: Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Drittes Kennzeichen der Gemeinde ist das Brotbrechen als sinnenfälliges Zeichen, als Erinnerung daran und Vergegenwärtigung dessen, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Dort ließ er sich zur Sühne für unsere Schuld zerbrechen und töten. Dies ist das Zentrum des Heilsgeschehens und die Grundlage der Gemeinde als Christi Leib. Das Brotbrechen wird auch als Herrenmahl oder in Anknüpfung an das letzte Passa Jesu Christi mit seinen Jüngern am Gründonnerstagabend als Abendmahl bezeichnet. Zum Vierten das Gebet. Dieses ist der Lebensfaden der Gemeinde, an dem alles hängt. Das Lob und die Verherrlichung Gottes, der Dank, die Bitte und Fürbitte. Ohne Gebet bewegt sich nichts im Reich Gottes und in der christlichen Gemeinde. Das Gebet definiert die Gemeinde als völlig von Gott abhängigen Organismus. Christliches Gebet erfolgt in Jesu Namen und richtet sich an Gott den Vater oder an Jesus Gottes Sohn. Jesus Christus spricht in Johannes 14: Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. 13. Leitlinie der neutestamentlichen Gemeinde. Die Gemeinde kennt unterschiedliche Dienste, damit alles geordnet zugehe. Charisma und Dienst sind aneinander gekoppelt. Dienste oder Ämter in der Gemeinde beruhen auf der Gabe und der Aufgabe, welche Gott durch seinen Geist dem jeweiligen Menschen zuteilt. Dabei ist grundlegend zu unterscheiden zwischen natürlichen Gaben, Früchten des Geistes, Gaben des Geistes und daraus hervorgehenden Diensten oder Ämtern. Natürliche Gaben sind Eigenschaften, die der Mensch als geschaffenes Wesen durch Vererbung erworben und durch Schulung ausgebildet hat, zum Beispiel Geschicklichkeit, Sprachfähigkeit, logisches Denken. Früchte des Geistes sind Verhaltensweisen, die Gott jedem Gläubigen als Merkmale des neuen Lebens in Christus durch Wirken seines Geistes ermöglicht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5, Vers 22. Geistesgaben, griechisch Charismata, sind Gaben, die Gott den Gliedern der christlichen Gemeinde in unterschiedlicher Art mit dem Ziel des gegenseitigen Zusammenwirkens und der Erbauung des Leibes Christi zuteilt. Nicht jeder hat also die gleichen Gaben, sondern sie sind auf verschiedene Träger verteilt. Aufgrund der in den Gemeinden vorhandenen Gaben ergeben sich die unterschiedlichen Dienste. So schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 12 nachzulesen: Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste Apostel, aufs andere Propheten, aufs dritte Lehrer, danach Wundertäter, danach Gaben gesund zu machen, Helfer, Leiter, mancherlei Zungen. Eine ähnliche Ämterliste findet sich im Brief an die Epheser. Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Epheser 4. Für die neutestamentliche Zeit ist es selbstverständlich, dass Charisma und Amt aneinander gekoppelt sind. Das heißt, ein bestimmtes Amt begleitet nur der, der die entsprechende Geistesgabe hat. Andererseits muss nicht jeder Gabenträger unbedingt ein Amt bekleiden, das seinen Gaben entspricht, sondern kann um der Ordnung in der Gemeinde willen auch eine Zeit lang zurücktreten. Denn es gilt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir betrachten nun kurz die maßgeblichen Dienste oder Ämter in der urchristlichen Gemeinde. Zunächst die Apostel. Apostel, griechisch Apostoloi, zu Deutsch Gesandte, sind Menschen, die Jesus Christus als Zeugen seines Lebens und Wirkens und als Boten seines Evangeliums berufen hat. Sie sind deshalb in der Regel Augen- und Ohrenzeugen des Lebens und Wirkens des irdischen Jesus, was etwa bei der Nachwahl des Matthias zum Apostel anstelle von Judas deutlich wird. In Apostelgeschichte 1 heißt es: So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis auf diesen Tag, da er von uns genommen wurde, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Durch diese Kriterien erfährt das Apostelamt seine historische Begrenzung auf die erste Generation der Jünger Jesu. Die Berufung des Saulus zum Apostel durch den auferstandenen Christus stellt eine Ausnahme und keineswegs die Regel dar. Das kommt etwa darin zum Ausdruck, dass Paulus sein Apostelamt gegen seine Gegner in Korinth und Galatien heftig verteidigen muss und dass er sich selber als eine unzeitige Geburt, als sowohl als einen nicht regulär zum Apostel Berufenen bezeichnet. Am letzten nach allen Aposteln ist der auferstandene Christus auch von Paulus als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Er schreibt in 1. Korinther 15, denn ich bin der Geringste unter allen Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, darum, dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Der Auftrag der urchristlichen Apostel lag zum einen darin, als Sendboten Jesu Christi zunächst an den Juden und dann auch den Heiden Botschaft weiterzugeben, um die endzeitlich anbrechende Gottesherrschaft, die Basileia Tuteu, auszurufen und alle dazu einzuladen. Zum anderen repräsentierten speziell die 12 Jünger des engsten Apostelkreises, die sogenannten Zwölfe werden sie auch immer wieder genannt, die 12 Stämme Israels und damit das Heilsvolk des neuen Bundes. Sie sind nach Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi als seine Stellvertreter vom Heiligen Geist bevollmächtigt worden. Deshalb ist die Gemeinde erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Nun zu den Propheten, griechisch Prophetes, Verkündiger. Sie sind in der neutestamentlichen Gemeinde Menschen, die unter Leitung des Heiligen Geistes Gottes Wort und Willen in bestimmte Situationen hineinsprechen. Dabei kann es auch Zukunftsvoraussagen geben, doch haben diese nicht den Vorrang gegenüber dem Aufdecken von Schuld und der konkreten Zurüstung der Gemeinde durch Ermahnung und Tröstung. So wird subjektiver Willkür, Spekulationssucht und ekstatischen Auswüchsen etwa in Korinth deutlich gewährt. 1. Korinther 14 sagt: Lasst zwei oder drei Propheten reden und die anderen lasst die Rede prüfen. Wenn einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung geschieht, dann schweige der Erste. Ihr könnt alle weissagen, einer nach dem anderen, damit alle lernen und ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Nun zu den Lehrern, griechisch Didaskaloi. Sie sind die Tradenten und Ausleger der christlichen Lehre, auch im Zusammenhang mit dem Alten Testament. Da von der gesunden Lehre das Heil der Gemeinde abhängt, kommt ihnen eine besondere Verantwortung zu. Deshalb findet sich im Jakobusbrief Kapitel 3 die Warnung: Liebe Brüder, werfe sich nicht ein jeder zum Lehrer auf, sondern bedenkt, dass wir Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir fehlen alle in vielfältiger Weise. Wer aber auch im Wort nicht fehlet, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Und der Apostel Paulus ermahnt Timotheus in 1. Timotheus 4, Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du solches tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. Evangelisten, griechisch Euangelistes, Verkündiger der guten Botschaft. Sie sind Menschen, die das Evangelium vom Heil in Jesus Christus weitersagen, und zwar an Unbekehrte. Dies schließt den Auftrag ein, zu diesen hinzugehen. Am Beispiel des Evangelisten Philippus wird das deutlich. In Apostelgeschichte 8 wird berichtet, Philippus kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Diakone, griechisch Diakonoi, Diener, Helfer, sind Menschen, die fürsorgliche Aufgaben für die Gemeinde übernehmen. Die ersten Diakone wurden in der Urgemeinde berufen, um die Apostel vom Dienst der Armenversorgung zu entlasten und diesen den spezifischen Auftrag der Wortverkündigung zu ermöglichen. Dennoch ist die Aufgabe der Diakone nicht auf soziale und praktische Aufgaben beschränkt, sondern schließt den Wortdienst und andere Bereiche ein, wie etwa die Rede des Stephanus und der evangelistische Auftrag des Philippus in der Apostelgeschichte zeigen. Als Diakone wurden Männer gewählt, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Sie sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchen und das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Man sollte sie zuvor prüfen, und wenn sie untadelig sind, sollten sie den Dienst versehen. So nach 1. Timotheus 3. Presbyter, griechisch Presbyteroi, Älteste, sind Menschen, die als Leiter und Bevollmächtigte der Einzelgemeinden fungieren. In neutestamentlicher Zeit nahmen sie ihre Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit den Aposteln wahr, die sie auch berufen hatten, und wirkten gewissermaßen als verlängerter Arm von diesen an den einzelnen Orten. Die Presbyteroi konnten als Hirten, Lehrer oder auch Aufseher tätig sein. Vorsteher, griechisch Episkopoi, auch Aufseher, von Luther mit Bischöfe übersetzt, sind wahrscheinlich mit den Presbyteroi identisch und bilden eine bestimmte Gruppe innerhalb von diesen, nämlich diejenigen, welche die Oberaufsicht über die Gemeinde haben und die Leitungsfunktion im engeren Sinne wahrnehmen. Erst seit Ignatius kam etwa um 100 nach Christus die Aufteilung in Diakone, Älteste und Bischöfe als drei verschiedene Klassen auf, wobei die Episkopoi im Grunde die Stelle der verstorbenen Apostel einnahmen. Im Neuen Testament selber ist diese Unterscheidung noch nicht deutlich. Vielmehr werden die Bezeichnungen Presbyteroi und Episkopoi an Stellen wie Titus 1, Vers 5 bis 7 und Apostelgeschichte 20, Verse 17 und 28 austauschbar verwendet. Der Neutestamentler Rainer Riesner meint daher zu dieser Frage in seinem Buch Apostolischer Gemeindebau, ich zitiere, Beide Ausdrücke meinen dieselbe Personengruppe und nicht etwa zwei verschiedene Ämter, wie dann im zweiten Jahrhundert. Die Bezeichnung Episkopos, Aufseher, weist auf die Funktion hin. Der Titel Presbyteros, Ältester, unterstreicht die Autorität und erinnert daran, dass man wohl normalerweise ältere, erfahrene Männer auswählte. Doch gab es wohl keine absolut bindende Altersgrenze. Zitat Ende. Aus Stellen wie Philipper 1, Vers 1 geht ferner hervor, dass es in einer Gemeinde mehrere Episkopoi geben konnte. Ein monarchischer Episkopat, also die Alleinherrschaft eines Bischofs, ist hier also noch nicht im Blickfeld. Die Gemeinde des Neuen Testaments ist daher wohl nicht episkopal, also in hierarchischer Gliederung von den Laien aufwärts bis zum Bischofsamt, oder gar papal mit einem Papstamt strukturiert. Ebenso wenig dürfte aber das kongregationalistische Modell zutreffen, welches Gemeinde als demokratische Versammlung gleichberechtigter versteht und die Ältesten nur als Vollzugsorgane von Gemeindebeschlüssen betrachtet. Die Wahrheit liegt meines Erachtens in der Mitte, nämlich nach dem presbyterialen Modell gab es Älteste in der Gemeinde, die eine Leitungsfunktion ausübten, weil sie vom Herrn die Gabe hierzu erhalten hatten. Diese Dienstgabe verlieh ihnen keine andere Qualität oder Wesensart als den anderen Gemeindegliedern, sondern ermöglichte ihnen, zum gemeinsamen Nutzen aller ihren Auftrag wahrzunehmen. So wird uns beschrieben in 1. Korinther 12, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket, alles in allen. Die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die sind die Nötigsten. An das Vorsteher- oder Ältestenamt waren eine Reihe von Bedingungen geknüpft, zum Beispiel nach 1. Timotheus 3 die folgenden. Ein Vorsteher soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das Neue Testament eine Reihe weiterer Gaben und Ämter kennt, die sich teilweise mit den genannten überschneiden, auf die ich jetzt aber nicht mehr weiter eingehen möchte, zum Beispiel Hirten, Wundertäter und Heiler. Das 14. Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde lässt sich so überschreiben. Die neutestamentliche Gemeinde ist geistlich eine Einheit. Die Christenheit vermittelt heute ein sehr uneinheitliches Bild. Der Leib Christi erscheint arg zerrissen. Kirchen, Freikirchen und Sekten erheben oft gegeneinander den Anspruch, die wahre Gemeinde zu repräsentieren oder zumindest dem neutestamentlichen Ideal am nächsten zu kommen. Dabei ist diese Zerrissenheit bereits in urchristlicher Zeit angelegt. Man denke nur an die unterschiedlichen Auffassungen der Apostel, etwa in Fragen der Heidenmission, der Mahlgemeinschaft zwischen Juden und Heidenchristen, an gesetzliche oder libertinistische Tendenzen in den frühchristlichen Gemeinden und Ähnliches. Auch bildeten sich in den ersten Gemeinden bereits Parteien heraus, welche die Zugehörigkeit zu verschiedenen Gründern und sicherlich auch deren theologischer Position beanspruchten. Ein bekanntes Phänomen in der späteren Kirchen- und Konfessionsgeschichte. So muss der Apostel Paulus Folgendes an die Korinther schreiben, im 1. Korintherbrief. Es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. In dieser Situation mahnt Paulus seine Adressaten inständig zur Einheit. Er schreibt, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen, griechisch Schismata, unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Als Begründung für die Forderung der Einheit stellt der Apostel die folgenden Fragen. Ist Christus etwa zerteilt? Ist Paulus denn für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? 1. Korinther 1, die Verse 10 folgende. Die Grundlage der Einheit ist also die Zugehörigkeit zu Christus als dem Haupt des einen Leibes seiner Gemeinde, die er durch seinen Tod am Kreuz erworben hat und deren Glieder auf seinen Namen getauft sind. Geradezu programmatisch wird diese Einheit im Epheserbrief verkündigt. In Epheser 4 lesen wir: Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Diese Einheit wird hier insbesondere definiert als Einheit zwischen Juden und Heiden, die zu einem Leib zusammenwachsen durch das Kreuzesopfer Jesu Christi. Epheser 2, Vers 14 steht zu lesen: Er, nämlich Jesus Christus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Entscheidend für die Bewahrung der Einheit ist die Orientierung auf Jesus Christus als das Haupt der Gemeinde, als den gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Sohn Gottes. Wo diese Orientierung da ist, ist die innere geistliche Einheit vorhanden, selbst dort, wo sich Gemeinden durch ihre äußere Form und Organisation teilweise unterscheiden. Wo diese Orientierung fehlt oder wo sie durch andere Lehren verdeckt wird, zum Beispiel durch das Aufstellen bestimmter Satzungen, Gebote und Tage als heilsnotwendige Verhaltensweisen, da ist die Einheit verloren oder zumindest gefährdet. Freilich lehrt das Neue Testament keine Einheit um jeden Preis, keine Einheit auf Kosten der christlichen Wahrheit. An Irrlehren oder Verhaltensweisen, welche die Gemeindezucht erfordern, findet die Einheit der Gemeinde ihre notwendige Grenze. Auch unterscheidet das Neue Testament sehr deutlich zwischen wahrer und falscher Einheit. Wahre Einheit ist christozentrisch. Sie umfasst nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben und zu ihm gehören, die sein Wort als die Wahrheit behalten, die in der Welt aber nicht von der Welt sind und die daher von der Welt gehasst werden. Diese Einheit wird gekennzeichnet in Johannes 17. Falsche Einheit hingegen möchte fremde Glieder zu dem Leib Christi hinzufügen. Sie möchte Licht und Finsternis vermischen. Dabei aber mündet sie ins Antichristliche. Sie umfasst die ganze Menschheit, hurt mit allen Ideologien und Religionen und verfolgt diejenigen mit Zwang, Terror und schließlich Gewalt, die Jesus Christus als einzigem Herrn, Erlöser und Friedensbringer die Treue halten. Diese Einheit, die falsche Einheit, wird durch Offenbarung 13, 17 und 18 gekennzeichnet. Diese Weltanpassung der falschen Einheit war bereits in der Zeit der ersten Christen ein Problem, etwa als die Verfolgungen zunahmen und sich viele dem Kaiserkult unterwarfen. Sie wird der biblischen Prophetie zufolge in der Zeit vor Jesu Wiederkunft ein noch größeres Problem werden. Die 15. Leitlinie für die neutestamentliche Gemeinde ist folgende. Die neutestamentliche Gemeinde ist nicht auf einen bestimmten Versammlungsort festgelegt. Erst ab 200 nach Christus wurde mit dem Bau von Kirchen begonnen, in denen christliche Gottesdienste gefeiert wurden. Das war in urchristlicher Zeit noch nicht so. Hier galten die Prinzipien: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihm in Geist und in der Wahrheit anbeten, Johannes 4, Vers 24. Und wo zwei oder drei versammelt sind in Jesu Namen, da ist er mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Die Verehrung Gottes galt also als etwas Geistiges und war weder vom Gebäude noch von der großen Zahl der Beter abhängig. So gab es in neutestamentlicher Zeit die unterschiedlichsten Plätze, an denen sich Christen zur Begegnung mit dem Herrn trafen und gottesdienstliche Handlungen vollzogen. Da war zum einen der Jerusalemer Tempel und darin insbesondere die Halle Salomos. Die urchristliche Gemeinde galt zunächst als eine jüdische Sekte und hatte noch Zugang zum Heiligtum der Juden. Doch bald kam es zu wachsenden Schwierigkeiten, wie etwa die Vorladung der Apostel durch den Hohen Rat zeigt. Alles nachzulesen in Apostelgeschichte 3 bis 5, auch Kapitel 2 und andere Stellen. Trotz solcher Vorladungen und Verfolgungen fuhren die Apostel fort, alle Tage im Tempel zu predigen. Der Tempel als Versammlungsort der Jerusalemer Christen schied dann allerdings spätestens nach seiner Zerstörung im Jahre 70 nach Christus aus. Daneben traf sich die Jerusalemer Urgemeinde, wie später die christlichen Gemeinden an anderen Orten, von Anfang an auch hier und dort in den Häusern. In den Häusern wurden sämtliche Handlungen vollzogen, die später zum Teil in die Kirchen gewandert sind, wie etwa Wortverkündigung, Brotbrechen und Gebet. Auch Taufen wurden im Umfeld der Häuser durchgeführt. Wie bereits festgestellt oder dargestellt, spricht das Neue Testament von der Existenz eigener Hausgemeinden. Privathäuser dürften der hauptsächliche Versammlungsort der Christen vor dem Bau von Kirchen gewesen sein. Als weitere Versammlungsmöglichkeiten werden im Neuen Testament öffentliche Räume genannt, etwa der Vortragssaal einer Schule. Auf einen solchen Raum weicht zum Beispiel der Apostel Paulus aus, als er in der jüdischen Synagoge, wo er in der Regel zuerst das Evangelium von Jesus Christus an einem Ort verkündigt, wachsenden Widerstand erfährt. So heißt es über die Gemeinde in Ephesus, nachzulesen in Apostelgeschichte 19, er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. 16. Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde ist folgendes. Unter den Versammlungszeiten der Gemeinde wird der erste Tag der Woche besonders hervorgehoben. Die Gemeinde des Alten Bundes hielt den Sabbat, den 7. Tag der Woche, als Tag des Ruhens Gottes von seinen Schöpfungswerken und der Herausführung der Juden aus Ägypten. Für die Gemeinde des Neuen Bundes ist kein bestimmter Versammlungstag ausdrücklich vorgeschrieben, was viele Bibelstellen deutlich machen. Es ist davon die Rede, dass sich die Jünger jeden Tag trafen. So heißt es etwa in Apostelgeschichte 2, Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern. Von Kaiser Konstantin wurde im Jahre 321 nach Christus der Sonntag, der erste Tag der Woche, der identisch war mit dem Tag des persischen Sonnengottes Mithras, als christlicher Feiertag gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl heidnische Parallelen zweifellos vorhanden sind, weshalb zum Beispiel die 7. Tags-Adventisten den Sonntag ablehnen und die Einhaltung des Sabbats praktizieren, so gibt es doch gute biblische Gründe für die Einführung dieses Feiertages. Der erste Tag der Woche ist der Tag, an dem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wohl im Gedenken an dieses einzigartige Ereignis waren die Jünger gerade an diesem Tag versammelt, als ihnen der auferstandene Herr erschien. Insgesamt werden 6 Begegnungen von Jüngerinnen und Jüngern Jesu mit dem Auferstandenen am ersten Tag der Woche im Neuen Testament berichtet. So etwa in Matthäus 28, Lukas 24, Johannes 20. Auch das Pfingstereignis als grundlegender Termin für die Entstehung der christlichen Gemeinde fiel nach Apostelgeschichte 2 auf den ersten Wochentag. Nirgends im Neuen Testament wird im Blick auf die urchristliche Gemeinde erwähnt, dass sie sich speziell am jüdischen Sabbat traf. Vielmehr wird in deutlicher Abgrenzung vom jüdischen Festkalender immer wieder der erste Tag der Woche genannt, so etwa in Apostelgeschichte 20, Vers 7 und 1. Korinther 16, Vers 2. Der in Offenbarung 1, Vers 10 anklingende Tag des Herrn dürfte bereits eine feststehende Wendung für den Auferstehungstag Jesu Christi sein. Und nun das 17. und letzte Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde. Die Gemeinde findet ihr Ziel im Bau des Reiches Gottes und in der Verherrlichung seiner Majestät. Das letzte Ziel der Gemeinde liegt im Daheimsein beim Vater, im Eingehen in die Gottesherrschaft, in der Verherrlichung seines Namens. Gemeinde soll sich als das erweisen, was sie nach Gottes Plan ist, nämlich eine Schar von Menschen, die Gott treu bleiben und ihm die Ehre geben in Zeit und Ewigkeit. Wenn dies erreicht ist, dann ist aus der angefochtenen und kämpfenden Gemeinde unserer Zeit, aus der Ecclesia Temptata et Militans, die triumphierende und jubilierende Gemeinde der Ewigkeit geworden, die Ecclesia Triumphans et Jubilans. In Offenbarung 7 ist diese Bestimmung der Gemeinde Jesu Christi mit folgenden bewegenden Worten beschrieben. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Diese sind, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Soweit diese gewaltigen Worte aus der Offenbarung des auferstandenen Herrn Jesus Christus an seinen Diener und Apostel Johannes. Das ist der Ausblick auf die triumphierende und jubilierende Gemeinde der Ewigkeit. Doch noch leben wir in der Zeit der kämpfenden Gemeinde. Sie ist aufgerufen, das Reich Gottes zu bauen, indem sie Menschen aus allen Sprachen und Nationen zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Erlöser ruft. Erst wenn die Vollzahl der Erwählten aus Juden und Heiden gesammelt ist, dann wird der Herr in Macht und Herrlichkeit erscheinen und seine Gemeinde in sein himmlisches Reich holen. Der Herr selber spricht in Matthäus 24, Vers 14 und 30 folgendem: Es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.